Eppler, lieber Egon Bahr, lieber Volker Rühe, sehr geehrter Herr Jastramski, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Tagung befasst sich mit einer der wichtigsten strategischen Fragen für unser Land, aber eben nicht nur für unser Land, sondern für Europa, dem Verhältnis nämlich zu Russland. Dies ist umso dringlicher, als das Russlandbild in Deutschland, insbesondere in den Medien, häufig genug von Pauschalierungen, von Vorurteilen, auch von Missverständnissen geprägt ist. Dabei gilt, Russland und Deutschland erleben eine Zeit historischer Veränderungen, die unseren beiden Völkern nie dagewesene Möglichkeiten der Partnerschaft eröffnet. Gerade für uns Deutschen ist eine enge Partnerschaft zu Russland aus historischen Gründen, aber eben nicht nur aus historischen Gründen, von immenser Bedeutung. Und lassen mich hinzufügen, nach der nachdenklichen und sehr, sehr bemerkenswerten Rede von Erhard Eppler bleibe ich dabei, gerade danach, dass es ein reines Wunder ist, dass sich Deutschland und Russland heute so begegnen können, wie wir es tun, angesichts der von Deutschen verursachten Geschichte im letzten Jahrhundert. Es ist nämlich wahr, dass noch vor 60 Jahren junge Russen und junge Deutsche einander gegenüberstanden, und zwar in einem mörderischen Krieg, den Hitler-Deutschland und niemand anders verbrochen hatte und der zig Millionen Menschen das Leben kostete. In der Konfrontation des Kalten Krieges schien es ausgeschlossen, dass Russland und Deutschland zugleich die Freiheit und den Frieden miteinander erleben könnten. Heute stehen wir am Beginn einer strategischen Partnerschaft. Sie fortzuentwickeln, ist eine der vordringlichsten Aufgaben der deutschen wie der europäischen Politik. Dabei stehen nationale und europäische Politik in keinem Gegensatz. Ein Begriff wie Rapallo für die heutige deutsche Russlandpolitik zu verwenden, was ja gelegentlich auch geschehen ist, zeugt von hoffnungsloser Ahnungslosigkeit und wäre deswegen fürchterlich falsch. Heute richtet sich eine deutsch-russische Partnerschaft nicht gegen andere Länder, weil sie in ein umfassendes System europäischer und transatlantischer Kooperation eingebunden ist. Meine Damen und Herren, ohne Russlands Entscheidung für Demokratie und für Marktwirtschaft wäre es uns nicht gelungen, die europäische Spaltung zu überwinden. Weil es in der europäischen Debatte dazu allzu oft vergessen wird, muss erwähnt werden, der Prozess, ein Land mit fast 150 Millionen Einwohnern von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft zu führen, ist in der Geschichte ohne Beispiel. Das ist ein Land, der eben nicht auf die Ressourcen des anderen Teils zurückgreifen kann, wie wir es Gott sei Dank konnten, als es darum ging, eine Kommandowirtschaft in eine Marktwirtschaft zu transformieren. Die entschlossene Reformpolitik Präsident Putins hat zu spürbaren Erfolgen geführt. Präsident Putin hat Russland nach den chaotischen Jahren der Jelzin-Ära wieder auf einen Weg der Stabilität zurückgeführt. Staatlichkeit wurde wiederhergestellt, das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen gestärkt, auch der Lebensstandard der Menschen ist verbessert worden. Auch in der internationalen Politik spielt Russland eine wichtige und eben auch eine verlässliche Rolle. Auf Dauer ist ohne eine umfassende Verständigung mit Russland keine stabile Friedensordnung für unseren Kontinent denkbar. Auch die globalen sicherheitspolitischen Herausforderungen, vor allem im Nahen und Mittleren Osten, lassen sich nur mit und nicht ohne, geschweige denn gegen Russland lösen. An die Stelle jahrzehntelang antagonistischen Denken und Handelns ist also das Bewusstsein gemeinsamer Interessen, auch gemeinsamer Werte getreten. Und genau darum geht es, dieses Bewusstsein zu verbreitern. Und auf dieser Basis gilt es, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland sowie zwischen der Europäischen Union und Russland zu vertiefen. Es ist meine feste Überzeugung, da stimme ich voll mit dem überein, was Erhard Eppler gesagt hat, Europa braucht Russland, aber Russland braucht auch Europa. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt ein historisches Zeitfenster für diese Partnerschaft. Dieses Window of Opportunity sollten wir kurz konsequent nutzen, denn es kann sich schneller schließen, als manchem oder mancher in Europa lieb sein kann. Drei Gründe sprechen dafür, diese Chance zu ergreifen. Erstens, Russland hat derzeit eine politische Führung, die auf Europa orientiert ist. Russland hat mit seinen unterschiedlichen Völkern, Religionen und Kulturen weit gespannte politische, wirtschaftliche und kulturelle Interessen, die von Europa bis Fernost reichen. Aber in seinem Selbstverständnis, seinen historischen Bindungen und seinen außerordentlichen wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen gehört Russland ganz ohne Zweifel zu Europa. Bereits vor 5 Jahren hat Präsident Putin vor dem Deutschen Bundestag eines deutlich gemacht. Europa werde seinen Ruf als selbstständigen Ort der Weltpolitik nur festigen, wenn es seine eigenen Möglichkeiten mit den menschlichen, territorialen und natürlichen Ressourcen wie auch den Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzialen Russlands vereinigen könne. Seine Vision, die er vor dem Deutschen Bundestag gesagt hat, ist die Rekonstruktion der Bedeutung Russlands auf gleicher Augenhöhe mit anderen, zum Beispiel den USA. Und er weiß, dass er dieses Ziel nur in einer immer enger werdenden strategischen Partnerschaft zu Europa erreichen kann. Und genau diese historische Chance muss angesichts gleicher Interessenlagen auch Europa nutzen. Zweitens, es gibt eine Alternative für Russland, die Zuwendung zur eurasischen Region nämlich. Sie kann angesichts des politischen Machtzuwachses in Asien, der Wirtschaftsentwicklung, insbesondere in China und Indien, und dem damit verbundenen Energiehunger für Russland sehr interessant, sprich sehr lukrativ sein. Diese Zuwendung würde nicht zwangsläufig zu einer Loslösung Russlands von Europa führen, aber sie könnte zu einer empfindlichen Schwächung der globalen Bedeutung Europas führen. Wir sehen bereits jetzt erste Entwicklungen bei der Diversifizierung der russischen Energieexporte, also das Aufbauen von Kapazitäten in Richtung China. Wir sehen bilaterale Militärstrukturen in Zentralasien. Wir sehen den raschen Aufbau multilateraler Strukturen in der eurasischen Region. Das alles muss für uns Europäer keine gefährliche Entwicklung sein und muss keine Furcht auslösen. Im Gegenteil, alles, was zur Stabilisierung dieser Region beiträgt, ist gut für den Frieden und gut für Entwicklung im globalen Kontext. Aber wir Europäer sollten darauf achten, dass die Balance gewahrt bleibt, dass wir die engstmögliche ökonomische und politische Verflechtung zu Russland herstellen. Drittens, auch wenn wir fest in einem transatlantischen Bündnis verankert sind und eine gemeinsame Wertebasis besitzen, und das ist so und wird auch so bleiben, so müssen wir doch konstatieren, in der Russlandspolitik bzw. in der Ostpolitik gibt es zwischen Europa und den USA, oder sollte ich besser sagen, der gegenwärtigen Administration, zum Teil sehr unterschiedliche Interessen. Europa sollte alles unterlassen, was als Eindämmungs- oder Einkreisungspolitik gegenüber Russland missverstanden werden könnte. Das mag gerade für die osteuropäischen Länder, die ihre Souveränität nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gewonnen haben, gelegentlich schwer zu verstehen sein. Ich kann diese Haltung, diese kritische Haltung dort, einer abgrenzenden Politik zum großen Nachbarn Russland intellektuell schon nachvollziehen. Sie ist historisch begründet, aber sie ist falsch, weil sie nicht zukunftsweisend ist. Auf der anderen Seite sollte man sich vor Augen führen, wie schwer es sicherheitspolitisch für Russland ist, wenn direkte Nachbarn sich in das westliche Verteidigungsbündnis integrieren und in die Europäische Union drängen. Es ist daher insbesondere Deutschlands, aber auch Frankreichs Vermittlungsaufgabe, für eine Partnerschaft zwischen Europäischer Union und Russland zu werben. Ziel ist eine wirtschaftliche, politische und kulturelle Verflechtung, die Russland noch stärker an Europa und Europa noch stärker an Russland bindet. Die ökonomische Komponente ist dabei besonders wichtig, weil sie zum beiderseitigen Nutzen ist und diesen Prozess naturgemäß befördert. Sie dient vor allem der weiteren Modernisierung und Stabilisierung der russischen Wirtschaft. Damit einher geht eine westliche Möglichkeit, die Marktentwicklung in Russland für sich selbst positiv zu beeinflussen. Und über die gegenseitigen Abhängigkeiten kann weiteres politisches Vertrauen zwischen Russland und Europa geschaffen werden. Auch deshalb ist der russische Beitritt zur WTO von so großer Bedeutung. Ich bedauere, dass der WTO-Beitritt gegenwärtig, so sieht es jedenfalls aus, durch die USA blockiert wird. Egal, aus welchen Gründen dies geschehen mag, es ist falsch. Das Gegenteil ist die richtige Politik. Mit dem Beitritt zu dieser internationalen Rechtsgemeinschaft würde Russland nämlich integraler und gleichberechtigter Partner auch der internationalen Wirtschaftsgemeinschaft werden. Übrigens, dieser Schritt würde auch die russische Zivilgesellschaft stärken, denn die Wirtschaftsverfassung Russlands würde in puncto Eigentumsschutz, Transparenz und Rechtsschutz zweifellos positiv beeinflusst werden. Es bleibt also zu hoffen, dass die bilateralen Verhandlungen zu einem WTO-Beitritt Russlands zügig fortgesetzt und bald abgeschlossen werden können. Europa, auch und gerade Deutschland, sollten hier ihren Einfluss im transatlantischen Verhältnis nutzen, um die USA von den positiven Folgen eines Beitritts von Russland zu überzeugen. Wir brauchen zudem mehr Zusammenarbeit in den Zukunftsbereichen wie der Hochtechnologie. Hier hat Russland aufgrund einer wirklich bedeutenden Forschungslandschaft viel zu bieten. Das betrifft zum Beispiel die Biotechnologie, die Informations- und Kommunikationstechnologie, aber eben auch die Luft- und Raumfahrt. Deshalb halte ich das russische Engagement im europäischen EADS-Konzern für richtig. Es entspricht übrigens den politischen Stellungnahmen, ja Vereinbarungen oder besser Verabredungen, die immer getroffen worden sind, schon zur Zeit von Jelzin und Kohl. Es ist immer klar gewesen, dass die gegenwärtige russische und deutsche Politik eine solche Zusammenarbeit auf diesem Gebiet wünscht. Und wenn sie denn vollzogen wird, auch indem eine russische Bank Aktien eines deutsch-französisch-spanischen Konzerns kauft, dann muss man sich darüber nicht beklagen, sondern es ist Ausdruck von Marktwirtschaft und Marktfähigkeit auf beiden Seiten. Und wenn dann, ohne dass das ausdrücklich gesagt worden ist, jemand, der mehr als 5% der Aktien eines großen Konzerns besitzt, auch in den Kontrollgremien dieses Konzerns vertreten sein will, ist das ein ganz, ganz normaler Vorgang. Und ich stelle mir mal vor, wie es denn gewesen wäre, wenn irgendein anderes Land Aktien dieses Konzerns gekauft hätte und mit dem Ansinnen der Vertretung in einem Kontrollgremium auf den Markt gekommen wäre. Ich bin ziemlich sicher, dass die gleichen, die heute sich kritisch gegenüber einem ja nicht einmal explizit von der Politik ausgesprochenen Verlangen äußern, in einem anderen Fall sich wirklich darin ergehen würden, wie marktfeindlich eine solche Verweigerung für einen Investor, nehmen wir mal einen, bei der Deutschen Telekom sein würde. Da haben wir nämlich gerade einen ähnlichen Vorgang, dass ein großes Private Equity Unternehmen aus einem anderen Land etwas mehr als 5% gekauft hat und selbstverständlich einen Sitz im Aufsichtsrat angeboten bekommen hat. An diesem Punkt zeigt sich, dass man Marktwirtschaft umfassend verstehen muss, wenn man es denn verstanden hat und verstehen will. Die Kooperation in dem Bereich, über den ich gerade rede, kann hilfreich sein, sogar im wahrsten Sinne des Wortes notwendig sein, um auf dem Weltmarkt zu bestehen. Meine Damen und Herren, Russland spielt eine zentrale Rolle bei der Frage, wie wir Europäer angesichts seiner verstärkten globalen Nachfrage nach Energie einen gerechten und vor allem friedlichen Zugang zu diesen Reserven sicherstellen können. Dies wird nur in einer engen Energiepartnerschaft Europas mit Russland gelingen. Russland ist für Europa seit 3 Jahrzehnten ein verlässlicher Partner in der Energieversorgung. Dies war während des Kalten Krieges so, dies war in den vergangenen Jahren so und ich bin ganz sicher, dies wird auch in Zukunft so sein. Eine Voraussetzung ist jedoch, wir Europäer müssen es auch wollen. In den vergangenen Monaten gab es in Europa Töne, die von Abhängigkeiten sprachen und davon, dass man sich von russischen Öl- und Gaslieferungen abkoppeln müsse, mehr oder weniger. Ich glaube, diesen Weg kann man Europa nicht empfehlen. Es wäre ein falscher Weg. Russland verfügt weltweit über rund 6% der Ölreserven, rund 25% der Kohlereserven und rund 30% der weltweiten Gasreserven. Zum Vergleich, die Europäische Union, also wir alle, verfügt über 3% der weltweiten Gasreserven und nicht einmal 2% der Ölreserven. Diese begrenzten Reserven können lediglich einen Bruchteil unseres gegenwärtigen und erst recht künftigen Verbrauchs sicherstellen. Die Europäische Union wird in 20 Jahren zu 70% vom Import der fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas abhängig sein. Gegenwärtig liegt dieser Prozentsatz bei rund 50%. Europa wird also in den nächsten Jahrzehnten in zunehmendem Maße auf Öl- und Gasimporte angewiesen sein. Und die Frage ist, wer wird verlässlich und langfristig in der Lage sein, diesen Bedarf, der nun wirklich existenziell für eine Industriegesellschaft ist, wirklich zu decken? Und da macht es ja Sinn, auch auf andere Lieferländer zu schauen. Für Öl und Gas kann dies außerhalb Europas nur sein, der Nahe und Mittlere Osten, also insbesondere Saudi-Arabien, Katar, aber meine Damen und Herren, mehr noch, Irak und Iran. Afrika, also insbesondere Nigeria, Libyen und Algerien, ja und eben Russland. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Die Notwendigkeiten sind unabweisbar. Wer also über Verlässlichkeit in der Energieversorgung, über Abhängigkeiten und über Unabhängigkeiten debattiert, wenn er es denn wirklich ernst meint, der muss auch über die Stabilität in alternativen Lieferregionen nachdenken. Und wer sich die von mir genannten Länder genauer anschaut, kann nach dem derzeitigen Stand, ich habe es noch nicht vergessen, es diplomatisch zu formulieren, nur feststellen, dass es jedenfalls vergleichsweise keine stabilere Weltregion als Russland gibt, aus der wir Öl und Gas beziehen können. Ich glaube, das ist einleuchtend, auch für diejenigen, die das eine oder andere Vorurteil mit sich rumschleppen. Das heißt natürlich nicht, dass wir unsere Versorgung nicht diversifizieren sollten. Aber wer dem das Wort redet, der muss natürlich auch sagen, woher denn? Übrigens nur ganz nebenbei. Dies ist einer der entscheidenden Gründe, warum wir so sehr gesetzt haben und erfolgreich gesetzt haben auf die Entwicklung der erneuerbaren Energieträger. Und dies mit Erfolg, weil wir auf diesem Feld inzwischen weltweit die Nummer 1 sind. Und noch weiter nebenbei, wer will, dass Ressourcen in Deutschland in diesen Bereich fließen, und zwar mit bisher nicht gekannter Massivität, weil das notwendig ist, der sollte jetzt nicht über die Aufkündigung des Atomkonsenses reden. Ich hielte das jedenfalls für einen falschen, weil letztlich auch ökonomisch nicht einträglichen Weg. Also wir sollen diversifizieren, aber ich wollte das nicht provozieren. Wir sollten diversifizieren, uns aber schon fragen, was denn der Preis der Diversifikation ist. Es sollte nicht so getan werden, als gäbe es in anderen Ländern verlässlichere Alternativen. Und wenn ich die ich genannt habe, mir anschaue, dann denke ich, ist es nicht falsch zu sagen, das Gegenteil ist der Fall. Auf der anderen Seite sollten wir Europäer uns klar machen, dass wir in einem harten Konkurrenzkampf um Energieressourcen stehen. Asien importierte 1998 bereits 58% seines Rohölbedarfs. Im Jahr 2010 bereits werden es 68% sein. Den größten Anteil am steigenden Verbrauch haben China, Japan und Indien, aber auch andere haben sich auf den Weg gemacht. Auch im Gassektor ist eine ähnliche Entwicklung zu erwarten. Der Gasverbrauch Asiens hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. Es liegt also im ureigensten Interesse Europas, die Energiepartnerschaft mit Russland zu vertiefen. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit der russischen Energiewirtschaft mit europäischen Unternehmen, insbesondere bei gegenseitigen Beteiligungen bei Exploration und Distribution. Auch dies sind vertrauensbildende Maßnahmen, die stabilisierend wirken und die Verlässlichkeit befördern. Übrigens, selbstverständlich dürfte auch sein, wenn wir den Anspruch erheben, der marktwirtschaftlich völlig in Ordnung ist, in der russischen Wirtschaft präsent zu sein, also in deren Märkten präsent zu sein, dann müssen wir ganz selbstverständlich auch gestatten, dass das Umgekehrte in gleicher Weise zu gelten hat. Im Gegenzug dürfen wir in Europa unsere heimischen Energiemärkte eben nicht gegen russisches Engagement abschotten. Abschottung wäre nicht im Sinne einer gegenseitigen engeren Verflechtung. Denn die Beteiligung russischer Unternehmen bei den Endverbrauchern, bei der Verteilung, schafft natürlich mehr an gegenseitiger Abhängigkeit, als wenn es ein einseitiger Weg ist. Wenn es ein Interesse über die Beteiligung an Versorgung durch russische Unternehmen in Deutschland selber gibt, schafft das auch mehr Verlässlichkeit, als wenn das nicht der Fall wäre. Meine Damen und Herren, schon 1997 einigten sich die Europäische Union und Russland im Rahmen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens auf eine immer engere Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Freihandelszone. Warum erwähne ich gerade dieses Datum, 1997? Wer es vergessen hat, ich war damals nicht im Amt, sondern Helmut Kohl. Und von daher gibt es dort schon eine Tradition, von der ich glaube, dass sie auch eine andere Partei in der großen Koalition, mit der wir es gegenwärtig zu tun haben, interessieren sollte. Dieses Abkommen läuft im nächsten Jahr aus und es geht nun darum, die vor Jahrzehnten konzipierte Ostpolitik konsequent weiterzuentwickeln und die von Kohl und Jelzin, von Putin und mir entwickelten Linien weiterzuführen und für die nächsten 10 Jahre auch festzuschreiben. Im Jahr 2003 haben sich die Europäische Union und Russland darauf geeinigt, die Vision der 4 gemeinsamen Räume zu verwirklichen. Einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, einen Raum der Forschung und Bildung, einschließlich der Kultur und einen Raum der äußeren Sicherheit. Es geht also darum, unsere erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und die Chancen einer gemeinsamen Infrastruktur in den Bereichen Energie, Kommunikation und Verkehr zu nutzen. Zur Stärkung der inneren Sicherheit in beiden Regionen, in beiden Ländern, müssen wir grenzüberschreitende Kriminalität und Terrorismus gemeinsam bekämpfen und im Raum der Freiheit die Reisemöglichkeiten durch einen visafreien Verkehr verbessern. Im gemeinsamen Raum der Bildung und Forschung wird es darum gehen, den intellektuellen und kulturellen Austausch zu verstärken. Durch eine intensive Zusammenarbeit im Bereich der äußeren Sicherheit müssen wir die Friedensordnung für ganz Europa, aber auch unsere gemeinsame Nachbarschaft weiter stabilisieren und uns in internationalen Fragen wachsend und ständig abstimmen. Das kann in einer militärischen Kooperation im Rahmen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erfolgen, zum Beispiel bei gemeinsamen friedenserhaltenden Einsätzen. Diese Fragen müssen im Rahmen eines neuen Partnerschafts- und Kooperationsabkommens mit Russland vertieft werden. Und ich unterstütze die Position des Bundesaußenministers ausdrücklich, der hierzu Vorschläge gemacht hat, die ich für außerordentlich interessant und weiterführend halte. Denn diese Vorschläge beziehen auch eine Modernisierungspartnerschaft für den Raum zwischen der Europäischen Union und Russland, den Südkaukasus sowie Zentralasien ein. Auch hier gibt es durchaus gemeinsame Interessen. Diese einzelnen Strategien müssen zusammengeführt und eng mit Russland abgestimmt werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch abschließend bemerken, so wichtig die Zusammenarbeit zwischen Regierungen auch ist, noch wichtiger ist die Vernetzung unserer Gesellschaften. Hierbei haben wir in den vergangenen Jahren gute Fortschritte erzielt, wenig wahrgenommen, aber sie gibt es gleichwohl. Eine große und weiter wachsende Zahl von Städtepartnerschaften verbindet Menschen in unseren Ländern. Hunderte von Schulen in Russland und Deutschland unterhalten Partnerschaften. Im Rahmen des von Präsident Putin und mir initiierten Petersburger Dialogs treffen sich Vertreter der Zivilgesellschaften beider Länder. Diese Erfolge können sich sehen lassen und doch können und müssen wir mehr tun, um unsere Zivilgesellschaften einander noch näher zu bringen. Die Zukunft der deutsch-russischen Beziehung hängt entscheidend von der Jungen der nächsten Generation ab. Ebenfalls auf Initiative von Präsident Putin und mir wurde Anfang des Jahres die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gegründet. Ein wichtiger Schritt auf diesem Gebiet, der intensiviert werden muss. Denn nur wenn junge Russen und Deutsche einander begegnen, gegenseitiges Interesse entwickeln und einander besser verstehen lernen, wird das Bewusstsein für die Bedeutung des deutsch-russischen Verhältnisses wachsen. Es liegen also große, ich sage sogar gewaltige Chancen in einer engen Zusammenarbeit mit Russland. Aber wir sollten nicht so tun, als ob nur die Russen uns dafür dankbar sein sollten, dass sie unsere Partner sein dürfen. Auch wir haben ein großes Interesse und Anlass zur Dankbarkeit für Partnerschaft und Freundschaft. Denn wir wissen, dass wir nur gemeinsam in der Lage sind, Frieden, Stabilität und Wohlstand für alle zu schaffen und dies alles zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.